Ich sage es euch, einen Krimi. Also die Leute, die sagen, die Bibel ist nicht interessant, die lesen sie wahrscheinlich nicht richtig. Und heute habe ich diesen Titel gewährt, Davids Erfahrungen mit 16 Monaten Doppelleben, Kompromissen, eigenen Initiativen und Gottes Gnade. Ich rede über diese 16 Monate, die viele niemals studiert haben. Wir könnten jetzt reden über David und Goliath, wir könnten reden über diese Vorbereitungen zum Tempelbau. David war ein sensationeller Mann. Aber heute sprechen wir über Situationen, die nicht ganz einfach sind. Und wenn die Bibel uns manchmal ganz unverblümt die Unzulänglichkeiten, die Schwächen, die Sünden, die Fehler von Menschen vor Augen malt, dann macht sie das nicht, um diese Menschen bloßzustellen, oder? Sondern sie tut das, dass wir etwas lernen. Und wir sagen manchmal, wir Menschen, ja, dann rechtfertigen wir uns, wenn dieser Gottesmann so sündigen konnte, dann kann ich auch mal etwas über die Schnur hauen. Das ist überhaupt nicht die Idee, sondern Gott schenkt uns einfach diese Beispiele, dass wir etwas, einen Nutzen davon haben. Und manchmal können wir auch von etwas Negativem wirklich etwas profitieren. Und deswegen unsere Serie, Gottesdienstserie, inspirierende Vorbilder, das ist wirklich Anschauungsunterricht, ganz großartig. Also wir sprechen von David, von dem großen David, der glorreiche Zeiten in seinem Leben erreicht hat. Da kann ich vielleicht noch ein bisschen mehr Volumen haben. Ich merke meine Stimme. Die Bibel beschreibt David in seiner Jugend als ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ganz in seiner Jugend, ihr Teenager, hey, für euch ist die ganze Welt auch offen. Das ist genial. David war ein geschickter Kriegsmann, ein unglaublicher guter Staatsmann, ein Poet, ein Sänger, ein Musiker, hingegeben. Und er konnte von Gott so richtig zum Segen gesetzt werden. Er wurde bereits als Teenager, ich sage es nochmals, zum künftigen König über Israel gesalbt. Und schon als Knabe erlebte er geistliche Hohenflüge. Also ich meine als Teenager, wenn du so einen Riesen umbringst, oder? Voll mit der ganzen Armatur, mit deinen Steinschleuder, als Teenager. Wow, der wurde zum jüngsten Nationalhelden sofort. Der David war unter der Salbung Gottes. Der war ein Lobpreiser, der hat begonnen, Lobpreis zu machen und die Dämonen sind ausgefahren. Die konnten es nicht mehr aushalten. Wow! Und dann ging es los. Der David war so einer, der diese Erfolgsleiter hochgeklettert ist. Gewaltig. Bald war er ein bekannter Kriegs- und Heerführer. Gott hat ihn gesegnet, wo er auch hingegeben wurde. Und dann ist das Leben eben so, dass nicht immer nur die Sonne scheint. David hatte also diesen Moment erlebt, wo er gesalbt worden ist von Samuel zum König Israels. What a moment, oder? Der Vater hatte gedacht, ja, der müssen wir gar nicht aufbieten, der kommt sowieso nicht in Frage. Aber Gott hat andere Pläne gehabt. Amen. Wow. Und wenn niemand an dich glaubt, Gott glaubt an dich. Gesalbt zum König. Im Dienst des Königs, aber der König war eifersüchtig und ich denke fast ein bisschen dämonisch auch belastet. Der amtierende König Saul hatte einen klaren Plan, David umzubringen. Er jagte ihm nach mit 3000 erlesenen Kriegsleuten. Das ist auch noch kräftig, he? Du wirst verfolgt. Du hast die Salbung zum König, du wirst verfolgt vom ehemaligen König, vom amtierenden König. Wow. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen wäre. Ich könnte mir vorstellen, in Davids Kopf ist einiges abgelaufen. Einige Fragen haben ihn beschäftigt. Wie kann es sein, dass Gott mich beruft, dass er mich gesalbt hat? Und jetzt werde ich so lange, so schlimm verfolgt. Was ist falsch? Bin ich daneben? Etwas, was wir sehen, wenn wir diese Kapitel durchlesen, ist, dass die Angst immer mehr zum Kapitän vom Herzen, vom Leben von David geworden ist. Und diese schwierigen Umstände, diese Verfolgung ließen ihn David immer mehr Zweifel aufkommen, dass Gott ihn nach wie vor liebte. Er sagte, ja, beschützte mich weiter, kümmerte sich weiter um mich. Er wusste das nicht mehr so ganz genau. Aber diese Zweifel wurden plötzlich stärker aus dieser Erinnerung an dieses Salböl, das über seinen Körper ausgegossen worden ist, über die Versprechungen Gottes, über die Berufung über seinem Leben. Und je mehr, dass sein Gottvertrauen dadurch ins Wanken gekommen ist, geschah etwas. Und das geschieht in unserem Leben genau gleich. Er begann, menschliche Lösungen zu suchen und die Dinge selber in die Hand zu nehmen, oder? Hilf dir selber, dann hilft dir Gott. Ist nicht ganz richtig, oder? Aber das ist genau begonnen. Anstatt Gott zu vertrauen, dass er ihn in seine versprochene Berufung zum König bringen würde, lesen wir dann in 1. Samuel 21, wie David zu den Philistern geflohen ist. Die Philister, wer war das? Die schlimmsten Feinde. Das die schlimmste Sorte, oder? Er ist dort zu den Philistern geflohen. In unserem Leben passieren genau die gleichen Dinge, wenn unser Glaube ins Wanken kommt. David hat den Saul ja gekannt. Das war sein Boss, oder? Der wusste, wie der tickt. Und er hat sich eine menschliche Strategie entworfen, wie er sich schützen könnte. Eben, er wollte ins Land der Feinde gehen, in der Überzeugung, erstens, dass Saul ihn dort nicht verfolgen würde und zweitens, dass er dann endlich abtauchen konnte, oder? Tönte menschlich gut, gut überlegt, gewisser Sinn dahinter, aber es war eine klar menschliche Strategie, oder? Das hat ihm Gott nicht gesagt. Damit David nun diesen Schritt tun konnte, musste er begonnen, Kompromisse einzugehen, die mit seinen sonstigen Lebensüberzeugungen, Lebenseinstellungen, aber auch mit der Vision seines Lebens und mit seiner Berufung einfach nicht einhergegangen sind. Und wir lesen den ersten Bibelabschnitt, 1. Samuel 21, 11. Und David machte sich auf und floh an jenem Tag vor Saul und kam zu Achis, dem König von Gat. Da sprachen die Knechte des Achis zu ihm, ist das nicht David, der König des Landes? Ist das nicht der, von welchem sie im Reigen sangen? Saul hat seine Tausende geschlagen, David aber seine Zehntausende. Und jetzt schaut mal, was wollte David? Er hatte Angst vor seinem Boss. Was geschieht? Diese Worte nahmen sich Davids zu Herzen und fürchtete sich sehr vor Achis, dem König von Gad. David ist aus Angst geflohen. Und wir lesen, jetzt ist es noch schlimmer geworden. Jetzt muss er sich vor einem fremden König fürchten. Er hatte gedacht, dann hat er auch eine falsche Rechnung gemacht, menschlich, oder? Er hat gedacht, hey, die Feinde, die kennen mich ja nicht, ich werde irgendwo abtauchen. Aber oh, jetzt habt ihr gelesen, die Feinde kannten ihn sehr gut, oder? Die handelt ihn schon bereits als König von Israel. In den Augen der Feinde war er bereits schon der König. Unglaublich. Paradox. Die Feinde glaubten mehr an die göttliche Berufung als David, als Saul und als Israel. Krass, krass, krass. Aber eben, mit seiner menschlichen Strategie ist er vom Regen in die Traufe gekommen. Und jetzt gab es zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe meinen schiefen Weg weiter oder ich kehre um. Er hat gesagt, nein, ich verbessere meine menschliche Strategie. Das machen wir genau gleich übrigens. Er wusste, dass die Philister großen Respekt hatten vor verrückten Leuten. War ein intelligenter Mann, der David. Und deshalb hielten sich die Philister in Distanz zu ihm auf, zu diesen Leuten, die verrückt waren. Sie glaubten nämlich, dass ein Geist eines Wahnsinnigen über jemanden kommen würde, wenn man ihm zu nahe kommen würde. Und was hat der David jetzt also gemacht? Und David stellte sich wahnsinnig vor ihren Augen und gebärdete sich wie verrückt unter ihren Händen und kritzelte an die Tür des Stadttores und ließ seinen Speicher in seinem Bart fließen. Könnt ihr euch das ein bisschen vorstellen? Ein bisschen Fantasie. Da sprach Achis zu seinen Knechten: Ihr seht doch, dass der Mann verrückt ist. Was bringt ihr ihn denn zu mir? Fehlt mir etwas an verrückten Menschen, dass ihr diesen Mann hergebracht habt, damit er bei mir tobt, sollte der in mein Haus kommen. Habt ihr gesehen? Wow. David entwickelte also seine menschliche Strategie weiter, indem er sich also eine Maske aufsetzte und zu einem Hypokrites wurde, zu einem Schauspieler oder Heuchler. Wer hat Jesus so genannt? Die Pharisäer. Jesus hat die Pharisäer so genannt, weil diese etwas vorgegeben hatten, dass sie in Wahrheit gar nicht waren. Oder? David, so verrückt war er nicht, wie er da getan hat, oder? Yeah, aber wir haben gesehen, die Strategie von David hat funktioniert. Der König hat ihm geglaubt, oder? Yeah, super. Der König wollte ihm gar nicht erst begegnen. Aber unter uns, ein bisschen komisch war es ja trotzdem, oder? Stellt euch einmal vor, da wollte der große Anbeter Gottes, der Nationalheld, der Riesenbezwinger, der zum König gesalbte Gottesmann, bei den Erzfeinden Israels unterschlüpfen. Das hat nicht funktioniert. Und dann benahm er sich wie ein Wahnsinniger. Spannend, oder? Vielleicht haben wir zwar schon ganz viel mit Gott erlebt und kennen all die tollen Verheißungen von Gottes Wort. Aber auch wir. Im Druck der Umstände kann es sein, dass wir plötzlich Verhaltensweisen an den Tag legen, die überhaupt nicht mit unseren gewohnten Überzeugungen übereinstimmen, mit unseren Lebenseinstellungen, mit unseren Lebensvisionen. Und wann immer in einem Bereich von unserem Leben Furcht in unser Leben hineinkommt und Macht bekommt, dann öffnen wir damit dem Feind ein Einfluss in unserem Leben. Furcht ist ganz einfach gesagt genau das Umgekehrte von Glauben. Wer Glauben hat, erwartet positive Dinge. Wer Angst hat, der fürchtet negative Dinge. Jesus hat zu einem Blinden gesagt, oder zu mehreren: Euch geschehe nach eurem Eben. Genau das ist, das ist genau das Resümee daraus. Wir können uns fragen: Hey, aber David, Moment mal bitte. Hast du vergessen, dass du mit Gott schon riesige Siege bezwungen hast? Du hast den Philister umgelegt, du hast die Löwen zerrissen, du hast die Bären gepackt. Du bist gesalbt worden zum König. Du hast geniale göttliche Verheißungen. Du hast einen genialen göttlichen Dienst verheißen bekommen. Und jetzt, dieses Schauspiel, wo ist dein Vertrauen, dein Glaube geblieben? Die Versorgung und die Beschützung von Gott, wieso glaubst du nicht mehr dran? Aber lesen wir weiter. 1. Samuel 22 sind wir angekommen. Und David ging von dort weg und kam in die Höhle Adullam. Als das seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters hörten, kamen sie dorthin zu ihm hinab. Und es versammelten sich zu ihm. Jetzt schaut mal, was der für eine Mannschaft sammelt. Allerlei Männer, die in Not und Schulden waren. Halleluja. Und alle, die ein verbittertes Herz hatten. Wow. Und er wurde Oberster und sie hielten es mit ihm etwa 400 Mann. Okay. Und David ging von dort nach Mizpe in Moab, wieder ins Ausland, und sprach zum König von Moab: Lasst doch meinen Vater und meine Mutter herkommen bei euch und bei euch bleiben, bis ich erfahre, was Gott mit mir tun wird. David hatte eine Berufung auf seinem Leben, oder? Die Berufung als Leiter, die war so offensichtlich. Die hat man gesehen gegen den Wind. Und so sind jetzt halt diese rauen, schiefen Burschen, die krassesten Burschen, zu ihm gekommen, haben sich unter seine Leitung gestellt. Das hat er nicht gesucht, aber die Berufung lag auf ihm. Und dann leitet der David nochmals eine sehr umstrittene Aktion ein. Er brachte auch noch seine Eltern zum König der Moabiter. Auch diese vehemente Feinde Israels. Und nun geschah noch etwas, das illustrativen Charakter hat. Und das geschieht auch in unserem Leben, wenn wir manchmal vom Kurs abgehen. Gott ist treu, selbst wenn wir untreu sind. Und er versucht, uns auf den rechten Weg zu bringen. Und so schickt Gott diesem David, der da ein bisschen auf Abwege gekommen ist, den Propheten Gad, um ihn wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Und jetzt hört mal die prophetische Botschaft an ihn, 1. Samuel 22, 5. Aber der Prophet Gad sprach zu David, bleibe nicht auf der Bergfeste, dort wo du bist, sondern geh ins Land Juda. Anders übersetzt, hey Bürschli, was machst du dort überhaupt? Gang an dich heim. Gang in dein Heimatland Juda, kehre zurück. Und was macht der David? Was meint ihr? Lesen wir im gleichen Vers. Und David ging weg und kam in den Wald Haret. Klartext. David kehrte also nicht in sein Heimatland zurück, sondern zog es vor, weiterhin in Feindesgebiet zu bleiben. Ist noch ein interessant, oder? Was für eine Lektion erteilt uns diese Episode? Wenn wir von der Angst und der Panik gepackt sind, verschließen wir nicht selten unsere Ohren, um Gottes Botschaft und Wegweisung zu hören. Sie haben verstanden? Weil wir unter Stress sind. Wenn etwas nicht nach unserem Herzen geht, machen wir gerne unsere Ohren zu. David verhielt sich in seiner Schwachheit also klar entgegengesetzt der göttlichen Weisung. David war einmal ein Mann mit einem bärenstarken Glauben gewesen, der bereits als Teenie einem Bären, einem Löwen, einem Riesen kaltblütig die Schulter geboten hatte, oder? Aber offensichtlich ist das Vertrauen Davids durch seinen kompromissreichen Lebensstil immer mehr ins Wanken und Schwanken gekommen, sodass er immer mehr aufgehört hatte zu glauben, dass Gott ihn in seinem Heimatland beschützen konnte. Deswegen ist er nicht gegangen. Auch für uns ist es einfach, Gott zu dienen, wenn alles so läuft, oder? Wenn die Ströme fließen und die Freude da ist und die Sonne scheint. Aber eben, wenn der Druck kommt, wenn nicht alles rund läuft, dann stehen auch wir in der Versuchung, selbst das Steuer in die Hand zu nehmen, menschlich zu denken, fleischlich zu handeln. Die Geschichte ist wie ein Krimi, ich habe sie in der Nacht wieder durchgehört. In 1. Samuel 26 wird uns dann eindrücklich gezeigt, und das ist das Paradoxe, dass David keineswegs vom Glauben abgefallen ist. David blieb oft seinen edlen Glaubensprinzipien treu. Eine Episode. Er schlich sich nachts ins Lager seines Erzfeindes Saul mit seinen 3000 Leuten. Was wollten die tun? Die wollten ihm das Leben nehmen. Er schleicht dort hinein und anstatt diesen gesalbten Gottesmann umzubringen, stiehlt er nur seinen Speer und seinen Wasserkrug. Wisst ihr, wieso das möglich geworden ist? Weil die Bibel sagt, dass Gott einen Tiefschlaf auf diese 3000 Leute gesandt hatte. David hatte Gott erlebt. Ich sage es euch, der hat wieder ein Gotteserlebnis gemacht. Wow, der ist Der ist wieder hochgekraxt und hat Gott gelobt und gepriesen. Wow, du stehst zu mir. Aber die folgende Begebenheit zeigt uns auf, dass David nun an den Punkt gekommen ist, wo er begonnen hat, ein Doppelleben zu führen. Eben einerseits ganz treu mit Gott und andererseits total menschlich, totale Eigenwege. Auf der einen Seite erlebt er Gott stark, er glaubt an ihn. Auf der anderen Seite verharrt er aber höchst konsequent in seinen verwerflichen Kompromissen und eigenen Wegen. Das ist bei uns genau gleich. Gott akzeptiert unseren freien Willen. Wir können machen, was er tut. Aber wir werden es jetzt sehen, auch bei David. Die Konsequenzen, die tragen wir aus. Und die fallen zu unseren Lasten. Aber nun sehen wir sehr bildhaft, wie das Verharren in diesem Doppelleben, in diesen Kompromissen, immer zu größeren Kompromissen geführt hat. Das ist in unserem Leben auch wieder so. Mittlerweile hatte sich ja eine zahlreiche, ganz schwierige Horde von gestrandeten Leuten um ihn geschart. Diejenigen, die kein Geld haben, die Schulden haben, was da steht noch. Ich sag dir, das war nicht so eine ermutigende Bande, oder? 400 Leute, die hatten Frauen, die hatten Kinder, das war ein Riesenpfadilager, oder? Und da diese Banditen verständlicherweise ganz andere Lebenseinstellungen hatten wie der David, wurde dieser herausgefordert, seinen Glauben auszuheben, herausgefordert, seine edlen Lebensprinzipien einfach weiterzuziehen, oder? Und dann war es auch praktisch schwierig. Stellt euch vor, 400 Männer, Frauen, Kinder, das war ein Riesenbetrieb. Und die hatten keine Bleibe, die hatten kein Dorf, die zogen von Stadt zu Stadt. Das war nicht einfach. Und dann sind wir jetzt mittlerweile in 1. Samuel 27 angekommen. Und nun sehen wir, dass Davids Zweifel eher größer geworden sind. Und er konnte an dieser Stelle nicht mehr glauben, dass Gott ihn wirklich berufen hat und dass er ihn beschützen würde. Und das sehen wir sehr krass ausgedrückt in 1. Samuel 27,1. David aber dachte in seinem Herzen, ich werde doch eines Tages durch die Hand Sauls weggerafft werden. Gerade Gott so gewaltig erlebt, oder? Aber ja, im Herzen ist das nicht ganz angekommen. Es gibt nichts Besseres für mich, als dass ich eigens in das Land der Philister entfliehe. Dann wird Saul davon ablassen, mich künftig in allen Gebieten Israels zu suchen und so werde ich seiner Hand entkommen. Die Angst hat seine Wirkung gezeigt. Die Angst, die da verblieben ist im Herzen, konnte sich weiterentwickeln. Und leider finden wir hier eben nicht unseren David, den wir kennen, der die Entscheidung getroffen hat und gesagt hat, ja Gott, was soll ich jetzt tun? Es ist schwierig. Wir sehen hier vielmehr einen David, der besorgt war, dass ihn Saul umbringen möchte. Er hat seine menschlichen Überlegungen angestellt und schließlich wieder aus eigener Initiative entschieden, sich selbst zu organisieren, um sich selber von der Bedrohung zu schützen. Und so ging David zum König Achis der Philister und bat ihn, er möge ihnen doch ein Dorf geben, wo sie leben konnten. Und mittlerweile war der David nicht mehr so ein Hanswurst, der war bekannt. Und der König hat gesagt, okay, ich gebe dir eine Stadt. Vielleicht könntest du mir ja nützlich werden, oder? Und dieser Achis, der Philister, der König, gab ihm eine Stadt namens Ziklag im Gebiet der Philister zur freien Verfügung. Und jetzt lest mal diesen Satz. Die Zeit aber, die David im Land der Philister wohnte, betrug ein Jahr und 4 Monate. 16 Monate nur dieser Zeitabschnitt her. Also wir sprechen von einer Zeitspanne, das war nicht nur ein schlechter Tag oder so, sondern das war ein ganzer Lebensabschnitt. Jetzt wird es aber schwierig. Sein jüngster Kompromiss provozierte erneut den nächsten. Ja, David musste sich irgendwie einschmeicheln bei diesem König, bei diesem fremden König. Er musste seine Gunst erlangen, dass er da bleiben konnte, oder? War nicht so einfach. Aber eben, David war ein cleverer Junge, oder? Der war ein cleverer Junge. Und hat sofort wieder eine Strategie entwickelt, menschlich, wie er das schaffen würde. Hat sich vielleicht aber zu wenig überlegt, dass die Kompromisse dabei immer größer geworden sind. Der musste überleben. Der musste da diese Meute unterhalten. Und um überleben zu können, geschah nun Folgendes. Und langsam wird es wirklich zu einem Krimi, das Ganze. 1. Samuel 27, 8. David aber und seine Männer zogen hinauf und machten einen Einfall bei wo? Bei den Geschuritern und Girsitern und Amalekitern, was für immer, welche Iter, oder? Denn diese waren von alters her die Bewohner des Landes bis nach Schur hin und bis zum Land Ägypten. Und ich schalte nochmals einen Vers weiter. Vers 9. Und als aber David das Land schlug, ließ er weder Männer noch Frauen leben und nahm Schafe, Rinder, Esel, Kamele und Kleider und kehrte zurück und kam zu Achis. Wenn dann Achis sprach, habt ihr heute keinen Einfall gemacht, so sagte David, doch, doch, doch. Da-da-da-da. In Südland von Juda. Und in Südland der Jerachemeriter und in Südland der Keniter. Damit David die Gunst des feindlichen Königs sicherstellen konnte, gab er aus gegen Israel, gegen sein Heimatstaat, gegenüber seiner Ex-Nation Israel, Razzien durchzuführen. Versteht ihr? Was hat er für eine Salbung? Er sollte eigentlich König werden von Israel und jetzt gibt er an. Ich bin Feind. Ich bin mit euch, nicht gegen Israel. Hey, macht euch keine Sorgen. Lasst uns da leben. Was hat David gemacht? Er hat gelogen. Stimmt das? Er hat die Völker in der Umgebung angegriffen. Er hat geplündert. Ziemlich verwerflich. Aber er hat vor allem ganz viel unschuldiges Blut vergossen. Wieso? Er musste sein übles Treiben irgendwie verduschen und glaubhaftig machen. Und damit er das gemacht hat, hat er eine ganz ausgeklügelte, aber kostspielige Strategie entwickelt. Hier lesen Sie auch da nochmals. David aber ließ weder Männer noch Frauen lebendig nach Gat kommen, denn er sprach, sie könnten gegen uns aussagen und sprechen. So hat David gehandelt. Und so ging er vor, solange er im Lande der Philister wohnte. Und Achis glaubte David und dachte, ha, er hat sich bei seinem Volk Israel sehr verhasst gemacht. Darum wird er für immer mein Knecht bleiben. Verstehen wir diese Abläufe? Das ist hochinteressant, weil in unserem Leben das genau gleich ablaufen kann. David lebte also in einer gewaltigen Spannung zwischen seiner Berufung, die ihm Gott für sein Leben gegeben hatte, und den Kompromissen, in denen er langsam wirklich überall verstrickt war. Ich fasse zusammen. David hat in diesen 16 Monaten, in denen er in Feindesland einfach wohnte, Gottes Verheißungen vergessen. Er hat seine göttliche Bestimmung schleifen lassen. Er war dem prophetischen Wort Gottes ungehorsam, nach Israel zurückzuziehen und von neuem anzufangen. Er hat gelogen. Er hat ganz viel unschuldiges Blut vergossen, damit seine Lügen ja nicht aufgeflogen waren. Einer wie David, einer nach dem Herzen, Mann nach dem Herzen Gottes. Was für ein Vorbild war er seinen 600 oder 400 Kumpeln. Nochmals, Die Bibel zeigt uns diese Schwäche nicht aus, um ihn bloßzustellen, sondern dass wir etwas lernen davon. Äußerlich gesehen scheint die Sache sich recht gut eingespielt zu haben. David und seine Kumpeln haben sich organisiert. Sie hatten ihre Frauen und Kinder. Sie hatten eine Stadt, wo sie das erbeutete Gut verzehren und horten konnten. Sie hatten sich organisiert. Sie wussten, wie sie auf ihren Feldzügen vorgehen mussten. Sie wussten, wie sie dem fremden König irgendwie die Lügen einfach servieren konnten, dass er es ihnen glaubte. Frage: Hat Gott vielleicht seinen Plan geändert und seine ausgesprochenen Verheißungen vergessen? War Ziklag die Bestimmung Gottes für das Leben von David? Oder war es immer noch Gottes Plan, ihn zum König von Israel zu machen? Was denkt ihr? Gott vergisst nie, was er dir versprochen hat. Amen! Und deswegen sollten wir festhalten an den 7000 positiven Verheißungen vom Wort Gottes. Nebenbei, ich gebe euch davon eine kleine Kostprobe am Schluss. Verschiedene Psalmen, die David in dieser Zeit geschrieben haben, deuten darauf hin, dass es David sehr unwohl war in diesem Lebensabschnitt. Ist schon der Kur gegangen. Aber nun kommen wir zum Happy End. Wir kommen zum faszinierenden Abschluss der Geschichte. Ich stelle mir das etwa so vor. An diesem Punkt hat Gott sich gesagt, hat das alles beobachtet, gesagt, so David, ich glaube, jetzt bist du durch deine menschlichen Lösungen, deine Initiativen so tief in den Sumpf gerutscht, dass du endlich begriffen haben solltest, dass du missgebaut hast, dass du gepokert hast mit Kompromissen, mit deinem Doppelleben. Du solltest erkennen, dass dich das nicht weiterbringt, sondern dass dich das schadet. Und so hat Gott David einfach die Initiative ergriffen, um den David einfach wachzurütteln. Währenddem David und seine Männer wieder einmal unterwegs waren auf einem Plünderungszug, wurde zu Hause ihre Stadt Ziklag von den Amalekitern geplündert und niedergebrannt. Sie kommen zurück und sie finden so ein ähnliches Szenario vor. Alle Frauen und Kinder waren gefangen weggeführt worden. Die Stadt verbrannt, geplündert. Was David gesät hatte, hat er nun geerntet. Sie fanden eine totale Zerstörung vor. Das drückt die Bibel so aus, 1. Samuel 30,3. Als nun David samt seinen Männern zur Stadt kam, siehe, da war sie mit Feuer verbrannt und ihre Frauen, ihre Söhne und Töchter waren gefangen weggeführt worden. Da erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Auch du und ich hätten genau dasselbe gemacht. Und merken wir, auch David hat geweint. Und David war sehr bedrängt, denn das Volk wollte ihn steinigen, weil die Seele des gesamten Volkes erbittert war. Jeder wegen seiner Söhne und seiner Töchter. Was für eine fürchterliche Szene. David hatte sich auf der Basis seiner Kompromisse, seines Doppellebens eine friedliche Scheinwelt aufgebaut. Da kommen wir nun zum Punkt. Ziklag war ihm nicht von Gott gegeben worden, sondern stand da als Symbol der Frucht seiner Kompromisse. Ist klar? Symbol der Frucht seiner Kompromisse. Und es mag sein, dass wir mit unserem kompromissreichen Lebensstil und unseren menschlichen Entscheidungen, mit unserem Doppelleben für eine gewisse Zeit ganz gut zu fahren meinen. Aber hört, schlussendlich wird nur das, was aus Gott geboren ist, gesegnet sein. Schlussendlich wird nur das, was Gott uns geschenkt hat, Bestand haben, wahre Frucht und Befriedigung bringen. Und so ist es auch David gegangen. Alle, die ihn immer als Führer hochgejubelt haben, haben sich nun plötzlich gegen ihn gestellt. Steinigt ihn! Denn er ist schließlich schuld am Ganzen, oder? Wow. Gott sei Dank ist David aufgewacht. In diesem Moment hat er den Wecker wieder klingeln gehört. Und ich glaube, Gott hat den schon manchmal klingeln lassen, aber er wurde nicht aufgeweckt. David hat gesagt, Mensch, ich bin ja total auf dem Holzweg, mit meinen eigenen Wegen, mit meinen Kompromissen, ich habe ganz schön Mist gebaut. All das ist entstanden aus meiner eigenen Initiative. Ich habe meinen Willen durchgesetzt. Und endlich schnallte David, dass er Gott so richtig nötig hatte, gerade jetzt, wo er so im Loch war. Und auch David hatte wie seine Kumpel geweint, bis seine Tränendrüsen keine Flüssigkeit mehr hergegeben hatten, oder? Aber dann wacht er auf. Und dann lesen wir plötzlich sensationelle Worte von ihm, die wir mindestens 16 Monate lang nicht mehr von ihm gehört hatten. Und David war sehr bedrängt, denn das Volk wollte ihn steinigen, weil die Seele des ganzen Volks erbittert war, jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Wow. Und vielleicht, ja Herr, eigentlich hast du mich doch erwählt und mich berufen, du hast mich gesalbt und ich baue so viel Mist. Und wenn wir ein Doppelleben und mit Kompromissen leben, dann schlafen wir wie in einer Narkose, ist das klar. Wie David. Dann werden wir taub für das, was uns Gottes Wort und seine Wahrheiten sagt. Dann treffen wir eigene Entscheidungen und laufen in eigener Initiative. Wie gnädig ist es doch, dass Gott eingegriffen hat und dass er es zugelassen hatte, dass all das, was im Kompromiss entstanden ist, zerstört worden ist. Ja, leider nehmen wir das nicht immer als Chance wahr, wenn wir solche Dinge erleben, oder? Aber David hat gecheckt. Endlich haben wir wieder diesen alten David, den wir kennen, den Mann nach dem Herzen Gottes, der das Angesicht Gottes suchte, wie Peter das in einer Proklamation am Anfang gesagt hat. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. New Living Bible sagt, doch David fand neue Kraft im Vertrauen auf den Herrn, seinen Gott. Und dann sagte David dem Priester Abiathar, bringt mir doch das Ephod her. Was macht David? Er beginnt wieder Gott zu befragen. Gott, was soll ich tun? Was möchtest du, dass ich mache? Er möchte wissen, ob es im Willen Gottes ist, diese Leute zu verfolgen, die Ziklag zerstört und ihre Familien weggeführt hatte. Wenn wir ganz neu zu Gott umkehren und seinem Wort gehorsam werden, dann kommen wir aus einem Leben der Kompromisse heraus. Vorher hatte David alles selber bestimmt. Er hatte auf zwei Hochzeiten gleichzeitig getanzt. Er hatte viel Konfusion bewirkt. Er hat dem Propheten kein Gehör geschenkt. Er hat den Verrückten gespielt. Ja, wenn wir uns vom Zentrum von Gottes Wort für unser Leben entfernen, dann werden wir selten verrückt oder tun mindestens blödsinnige Dinge. Ich weiß, um was ich rede. Die besten Orte, wo wir leben und verweilen können, ist im Zentrum des Willens Gottes für unser Leben. Endlich kennen wir den David wieder, oder? Er hatte genug von seinen eigenen Initiativen und dem Durchsetzen seines Willens. David schaute wieder auf zu Gott und dadurch wurde sofort wieder sein Glaube geweckt. Und wo Glaube ist, da geht die Furcht in die Knie. Da wird die Furcht sofort verdrängt. Gott gab ihm grünes Licht und sagte ihm, jawohl, jag diesen Burschen nach. Resultat. Und auch das. Ein Wunder Gottes. 1. Samuel 30, 17. Und David schlug sie von der Morgendämmerung an bis zum Abend des folgenden Tages. So rettete David was? Alles, was die Amalekiter genommen hatten. Und seine beiden Frauen rettete David auch. Und es fehlte ihnen nichts. Vom Kleinsten bis zum Größten, weder Söhne noch Töchter, noch von der Beute irgendetwas, das sie ihnen weggenommen hatten. David brachte alles zurück mit anderen Worten. David begann Gott nach 16 Monaten Doppelleben, eigener Initiative, wieder zu vertrauen. Gott greift ein und er lebt sofort wieder einen übernatürlichen Sieg. Er bekommt alles wieder zurück, was der Feind ihm geraubt hatte in seiner Zeit der Kompromisse. Er macht sogar noch so viel Beute, dass er verteilen kann, dass er Geschenke weitergeben kann. Wisst ihr, wie man das nennt? Das ist Leben aus der Gnade, aus der unverdienten Gunst. David hatte das nicht verdient, aber Gott hatte ihn geliebt und ihn wieder zu sich gezogen. Er hat es zugelassen, dass David Ziklag verloren hatte. Nachdem seine menschlichen Sicherheiten am Boden waren, ist David nämlich umgekehrt. Und der barmherzige, der liebende Gott gibt ihm Antwort. Wach dich auf, jag ihnen nach, ich schenke dir alles wieder zurück, weil du zu mir umgekehrt bist. Und David marschiert wieder auf den Wegen Gottes und Gott ist sofort wieder mit ihm. Und das ist so begeisternd. Dann überschlagen sich die Dinge. In ganz kurzer Zeit befreite Gott David von seinem elendiglichen Zustand. Der amtierende König Saul, der David verfolgt hatte, starb im Krieg. Dadurch wurde die Bedrohung von einem Moment auf den anderen aus der Welt geschaffen. Und deswegen war es auch nicht mehr nötig, dass er in Feindesland einfach leben musste und er konnte zurück in sein Heimatland gehen. Gott befreite ihn dann übrigens auch noch vom feindlichen König Achis, dem er sich unterstellt hatte. Und wieso ist das geschehen? Einzig und alleine, weil David umgekehrt ist. Weil die Entscheidung getroffen hat, ich unterordne mich wieder total unter die Autorität Gottes und kehre wieder in meine Lebensbestimmung hinein, in meine Lebensberufung hinein, in meine Lebensvision hinein, die Gott für mein Leben vorgesehen hat. 16 Monate Kompromiss, eigene Initiative, Doppelleben. Ich möchte das nicht mehr haben. Sobald sich David entschieden hatte, wieder Gottes Wege zu gehen, hat Gott ihn befreit von allem Übel. Haben wir nicht einen wunderbaren Gott? Wow! Und diese Zeit der Kompromisse war eine rabenschwarze Zeit für diesen David, oder? Wow! Im Gedenken, was David in der Zeit seiner Kompromisse erlebt hatte, schrieb er den Psalm 56. Und er beschreibt darin, wie es ihm ergangen ist. Du zählst, wie oft ich fliehen muss, sammle meine Tränen in deinen Schlauch. Sehen wir, wie David in seinem Doppelleben, wie es ihm zumute war, hat geweint. Ist ihm nicht gut gegangen, man konnte einen ganzen Schlauch mit Tränen füllen. Aber nach seiner Umkehr zu Gott ist dann das Vertrauen zurückgekehrt. Vers 10. An dem Tag, da ich rufe, weichen meine Feinde zurück. Das weiß ich, dass Gott für mich ist. Amen. David hat erneut sein Vertrauen auf Gott gerichtet und jetzt sagt er, auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht. Was kann ein Mensch mir antun? Der ist wie ein umgekehrter Handschuh wieder. Als David zurückdachte an die Zeit seiner Kompromisse, hatte er große Menschenfurcht und war geflüchtet, aber jetzt sagte er, fertig, ich habe Fehler gemacht, ich bin Kompromisse eingegangen, aber Gott, jetzt vertraue ich dir ganz neu. Was kann ein Mensch mir tun? Wow. Und aus dem Psalm 103 wissen wir, dass David durch seine Erfahrung der Gnade Gottes das Vaterherz Gottes erfasst hatte. Dass er ihm gegenüber hatte. Er wusste, dass er Mist gebaut hatte, aber auch, dass Gott ihn mit einer väterlichen, leidenschaftlichen, vergebenden Liebe begegnet ist. Und so schrieb er im Psalm 103. Er handelt an uns nicht, so wie wir es wegen unserer Sünden verdient hätten. Er vergibt uns nicht nach unseren Vergehen. Sehen wir, wieso David wusste, was er schrieb. Das waren seine bitteren Erlebnisse. Er sagte, ich bin Kompromisse eingegangen, ich bin ungehorsam gewesen, ich habe ein unabhängiges Doppelleben geführt, ich habe Gott nicht mehr mit einbezogen in mein Leben, ich habe Fehler gemacht, ich habe gesündigt. Gott hätte mich bestrafen sollen, aber er hat es nicht getan. Und sobald ich mein Leben mit ihm wieder in Ordnung gestellt habe, ist sein Segen neu über mich gekommen. Wow! Und ich höre auf mit dem letzten Vers aus diesem Psalm 103. Wie ein Vater seinen Kindern voller Güte begegnet, so begegnet der Herr denen, die ihm in Ehrfurcht dienen, denn er weiß ja, was für Geschöpfe wir sind. Er denkt daran, dass wir nur aus Staub gebildet sind. Wir haben einen guten Gott. Amen! Herr, wir möchten dir danken von ganzem Herzen, dass du ein guter Gott bist, Herr. Wir möchten dir von ganzem Herzen einfach danken, dass du ein Gott der Gnade bist, Herr. Und wir möchten dir danken für diese Vorbilder des Glaubens, für diese Geschichten, die wir in deinem ewigen Wort haben, die uns diese biblischen Wahrheiten so exzellent aufschlüsseln, Herr. Wir danken dir, Jesus, für diesen Gottesmann David, der uns so vielen Dimensionen überlegen ist. Wir danken dir, dass dein Wort ein ehrliches Wort ist und das uns auch Anteil haben lassen hat an dieser schwierigen Lebensphase. An dieser Lebensphase mit diesen Kompromissen, an dieser Lebensphase von diesem Doppelleben. Danke, Herr, dass wir gelernt haben, dass wenn wir Kompromisse eingehen, dass wir nur noch größere Kompromisse damit einfach produzieren, Herr. Aber Herr, wir haben auch gemerkt, Herr, dass es sich immer wieder lohnt, zurück in deine liebenden Vaterhände zurückzukommen, Herr. Herr, wir möchten dir danken, dass dein Wille ist, wie wir das gesehen haben, dass wir Menschen gesegnet werden von dir. Du hast uns zu einem Segen berufen, Jesus. Du hast uns zu einem Leben berufen, wo wir deine Fülle erleben können. Gib uns Gnade, Jesus, dass wir diese Verhältnismäßigkeiten, diese Prinzipien doch verstehen lernen. Und auch dort, wo wir versucht sind, in Kompromisse hineinzukommen oder sogar in Kompromissen leben, dass wir aufwachen, Herr. Auf dieser Narkose, die wir erleben durch diese Kompromisse, durch dieses Doppelleben. Herr, und dass wir alles wieder wie David auf eine Karte setzen und dass wir deine liebende Annahme und Vergebung einfach erleben und dass wir erleben, wie dein Segen neu auf uns zurückkommt, Herr. Herr, ich bin dir so dankbar für die Geschichte, die mir so nahe geht, die mich so segnet, Herr, mit der ich mich so gut einfach identifizieren kann, Herr. Es fällt uns oft so viel einfacher, uns zu identifizieren mit den Unzulänglichkeiten als mit den Erfolgsgeschichten, Herr. Danke für diese Beispiele, Herr. Und vor allem, dass du ein Gott der Gnade bist, Herr. Und dass du uns berufen hast zu deinem Segen, Herr. Und auch heute ist ein Tag zum Umkehren zu dir, Herr. Und ich segne Menschen, die heute Morgen vor dir stehen und die einfach die Entscheidung treffen, auch zu dir zu dir einfach umzukehren, Herr, oder dir gewisse Lebensbereiche einfach neu zu weihen. Danke, Jesus, dass du neuen Segen reinschiebst, dass du Vergebung schenkst und dass du Neuanfänge einfach schaffst. Wir danken dir von ganzem Herzen, Herr. Du bist ein guter Gott. Amen! Die Bibel ist ein spannendes Buch, oder nicht? Und wenn man ein bisschen genau hinschaut, wow, da gibt es noch recht viel zu entdecken. Und ich hoffe, dass dieses Wort nicht nur mir zum Segen war, sondern ich glaube, es gibt Prinzipien in unserem Leben. Es tut gut, wenn wir die uns zu Herzen nehmen. Ja, danke, dass wir noch ein Lied hören, das Peter noch abschließt. Der Herr möge euch segnen.